Vielen Dank für das Willkommen. Ich hoffe, dass ich den Erwartungen gerecht werde. Mein Name ist Jörg Brühl, wie da schon auf den Folien steht. Die Folien wird es hier auf der Linux-Tag-Seite zum Download geben und die Folien wird es auf unserer Firmenseite zum Download geben. Adresse kommt zum Schluss, also keine Notwendigkeit, jetzt alles sofort abzuschreiben, zu knipsen, wie auch immer. Ich arbeite, wie schon da steht, für die Firma FromDual. FromDual ist eine kleine Schweizer Firma. Wir machen Dienstleistungen rund um MySQL, Galera Cluster, Percona, MariaDB, Schulungen, Beratung und so weiter. Und bei unseren Kunden kommt es halt vor, dass sie ihre Datenbank irgendwo installiert haben möchten, Daten auf Pfaden haben möchten, die im Normalfall nicht vorgesehen sind. Und das wird dann Probleme geben, wie wir hier noch sehen werden. Ich selber habe mich immer mit Datenbanken, typischerweise auf Unix-Systemen, inzwischen einschließlich Linux, beschäftigt, relational Datenbanken. War eine Zeit lang bei MySQL und arbeite also jetzt bei FromDual als Support-Ingenieur und Consultant, je nachdem, was die Kunden gerade brauchen. Wir wollen uns hier, oder ich will Sie erstmal ein bisschen nochmal in die Historie einführen. Ich sehe ja einige Zuhörer von etwas weiter zurückliegenden Geburtsjahrgängen, die werden noch sicherlich noch einige Erinnerungen mit mir teilen. Die können wir jetzt wieder auffrischen. Wir werden dann übergehen, warum braucht man mehr, als wir damals in der guten alten Vergangenheitszeit hatten? Warum reicht das nicht? Wie sieht es speziell aus mit AppArmor? Wie sieht es speziell aus mit SE Linux? Und dann noch ein paar Schlussbemerkungen. Wenn es Verständnisfragen im Vortrag gibt, bitte gleichstellen. Es hat keinen Sinn, dass ich weiterrede und irgendjemand hat da den Anschluss verloren, weil ich irgendwas übersprungen habe. Diskussionen wie üblich erst gegen Schluss, bitte. Jo, Zugriffsschutz in Unix. Wir wissen alle, Linux ist ein Unix-artiges System, obwohl es offiziell nicht den Namen Unix tragen darf, aber das soll uns mal hier nicht zu sehr stören. Warum haben wir sowas überhaupt nötig? Ganz klar, einerseits jedes Unix-System, also ein früheres Unix, ein heutiges Linux, ist ein Multi-User-System. Es gibt ein Bedürfnis, die Dateien der verschiedenen Benutzer vor dem jeweils anderen Benutzer schützen zu können. Das gilt natürlich nicht für jede Datei, aber wenn da jemand im Unix-System seine Verhandlungsstrategie für die Gehaltserhöhung notiert, dann möchte er nicht, dass die Kollegen oder der Chef die vorher lesen können. Ebenso haben wir ein Bedürfnis an Zuverlässigkeit. Wir müssen verhindern, dass irgendwelche Systemkomponenten unzulässig und selbst wenn in gutem Glauben, aber dann doch fehlerhaft, falsch, schädlich geändert werden. Das läuft also dann unter dem Begriff Security als Informationssicherheit und das hatten wir schon seit den Anfängen von Unix. Im Unix-System enthält im Filesystem jeder Inode unter anderem den Eigentümer der Datei und die Gruppe und enthält dann 9 Bits, die Rechte notieren. Das kennen wir alle. Read-Recht, also Lese-, Schreib- und Ausführungsrecht für den Eigentümer, für die Gruppe, für den Rest der Welt. Das ist traditionelles Unix. Das war schon immer so, seit wir Unix haben. Ja, die ganz alten Experten werden sich erinnern, stimmt nicht ganz, denn die Gruppe ist in den allerersten Unix-Papieren nicht erwähnt. Ich habe extra jetzt für diesen Vortrag nochmal nachgeguckt. In den Original-ACM-Papieren von 1974 gibt es noch keine Gruppe im Filesystem, nur Eigentümer und Others. Die Gruppe kam dann so ungefähr, ich schätze mal 75, 76 dazu. Ich habe keine intensive Forschung betrieben, aber so in, ich sag mal, der zweiten Auflage der Papiere findet man sie. Was haben wir außerdem schon immer? Wir haben dieses sogenannte Set-User-ID-Bit und das ist in den Originalpapieren so beschrieben, wenn dieses 10. Bit angeschaltet ist, dann wird das System vorübergehend die Identifikation des aktuellen Benutzers ersetzen durch die des File-Eigentümers, solange dieses File als Programm ausgeführt wird. Also das ganz normale Set-User-ID-Bit Und damals wurden als Beispiele genannt Abrechnungsdateien. Sie lassen offen, ob das finanzielle Abrechnungen sind oder nur die besten Listen von Spielen. Und außerdem MKDIR. Kommt uns jetzt ganz seltsam vor, aber MKDIR war damals ein privilegierter System Call, den nur Root ausführen konnte. Also gab es ein Dienstprogramm darum. Und dieses Dienstprogramm war SetUserID Root. Manchmal findet man interessante Ergebnisse in so alten Papieren. Das stand also im 1978er Bell System Technical Journal. Das ist im Wesentlichen ein Nachdruck, aber eben leicht korrigiert der 1974er ACM-Papiere. Und dann kam also sehr bald dazu die Gruppe und dann auch ziemlich schnell SetGroup-ID, sodass wir also das SetUserID-Feature auf Gruppenebene wiederholt haben. Und das ist also auch schon 1975 beschrieben. Sprich, es ist fast seit dem Anfang dabei, aber nicht ganz. Und darauf basierend dann die Unterscheidung zwischen der realen User-ID und der effektiven User-ID und das gleiche halt für die Group-ID. Das war Unix in den 70ern. Und dann kam ein bisschen mehr dazu. Wir wissen, Berkeley, also die BSD-Unix, die waren relativ erfinderisch und haben sich noch Sachen überlegt. Und die haben ungefähr 1983 eingeführt die Supplementary Groups, also zusätzliche Gruppen. Die spiegeln sich nicht im Dateisystem wieder, die spiegeln sich nur auf der Benutzerebene wieder. Für einen Benutzer kann man außer seiner primären Gruppe, der er angehört mit Login, auch weitere Gruppen definieren. Das hat Berkeley eingeführt und AT&T hat es übernommen, spätestens mit System 5 Release 4. Zumindest schildert so der Stevens. Ich habe nicht versucht, da irgendwie nochmal genauer zu forschen. Soll für uns ausreichen an Genauigkeit. Es ist dann auch so definiert im Industriestandard der Open Group, also im X-Open Portability Guide. Und auch die IEEE hat es in ihrem 2001er POSIX-Standard so definiert. Und das einzige System, von dem ich von damals noch Unterlagen hatte, so schnell verfügbar, war Digital Unix. Und da ist es definitiv 1996 drin. Im Zweifelsfalle schon viel früher reingekommen, aber das kann ich jetzt nicht mit einer konkreten Zahl belegen. Mit dieser Supplementary Group kriegt jemand auch auf Dateien oder Geräten Rechte, die nicht seiner primären Gruppe gehören und typischerweise sind das funktionale Sachen. Also ich kenne es für einen Drucker oder für Druckerverwaltung, für Scanner oder Kamerazugriff in aktuellen Linux-Systemen. Das läuft häufig über die Supplementary Group, um manchen Leuten darauf Adminrechte zu geben und anderen nicht. Dass die also nicht jeder administrieren darf, sondern nur ausgebildete, vertrauenswürdige Experten. Andere Verwendung dafür ist, dass man einfach daran Rechte festmacht, die nicht direkt auf Dateien beruhen. Also, im aktuellen Sudoers findet man zum Beispiel, dass Benutzer, die der Gruppe Admin angehören oder der Gruppe Sudo, gibt es verschiedene Konventionen, dann die Möglichkeit haben, Sudo zu benutzen. Anderswo war das mal die Gruppe Wheel, die durfte das machen. Also Supplementary Group dient dazu, weitere Rechte zu geben, die nicht direkt am Benutzer festgemacht sind. Man möchte sich die Aufzählung, welcher Benutzer darf das ersparen und führt dafür eine Gruppe ein. Und als Tendenz, sage ich mal, wir haben da im Laufe dieser Entwicklung von User versus Others über die Einführung der Gruppe und dann die Einführung der zusätzlichen Gruppen immer die Möglichkeit, weitere Zugriffe zu ermöglichen, gezielt für Benutzer freizuschalten, ohne sie für den Rest der Welt freizuschalten. Sieht doch gut aus. Warum reicht uns das nicht? Das reicht uns aus zwei Gründen nicht. Wenn wir nämlich so mit Permission Bits arbeiten und mit primärer und zusätzlichen Gruppen, dann unterscheiden wir nur nach dem Benutzer. Wir unterscheiden aber nicht nach der Anwendung, die im Namen dieses Benutzers läuft. Und wenn diese Anwendung sich also dann irgendwann daneben benimmt, sei es durch einen Programmierfehler, sei es durch ein Eindringling von außen, wir wissen, alle Browser sind verletzlich und, oder Mailprogramme, dann kann die also Sachen im Namen des Benutzers machen, die der Benutzer grundsätzlich machen darf, von der aber eigentlich diese Anwendung keine Ahnung hat, die also für diese Anwendung gar nicht gedacht sind. Und der zweite Grund, warum wir mehr brauchen im Laufe der Zeit und mit zunehmendem Sicherheitsbedürfnis, der zweite Grund ist, dass wir bisher den Schutz nur so gut haben, wie der Eigentümer ihn definiert. Wenn ein Eigentümer ganz leichtsinnig Dateien freischaltet für den Rest der Welt, ja, dann sind sie offen. Dann kann jeder Benutzer mit jeder Anwendung darauf zugreifen. Das ist natürlich auch nicht im Sinne von Systemsicherheit, im Sinne von korrekter Funktion. Man muss offensichtlich manchmal die Eigentümer vor sich selber schützen. Klingt so, als ob man sie zu ihrem Glück zwingen muss. Ja, ich weiß, das ist eine riskante Sache, aber im Interesse der Systemsicherheit, der Betriebssicherheit, vielleicht auch der davon betroffenen Kunden, kann das durchaus sinnvoll sein. Das heißt, im Standard Unix mit seinen Permission Bits haben wir nur das, was in der Literatur dann als DAC bezeichnet wird, Discretionary Access Control. Discretion ist nicht etwa die Diskretion, die wir bitte alle halten in der Arztpraxis oder am Bankschalter, sondern Discretion bedeutet hier Ermessen. Also es liegt im Ermessen des Benutzers, seine neu erzeugte Datei mehr oder weniger restriktiv mit Zugriffsrechten zu versehen, und das ist eben manchmal unzureichend. Warum das Programm wichtig ist, ist relativ offensichtlich. Standardbeispiel, das Adressbuch. Mein Mail-Programm darf bitte mein Adressbuch lesen, schreiben, ändern. Ich will die Adressen pflegen können, ganz normal. Soll das auch mein Browser dürfen? Im Normalfall nein. Ich sehe zumindest keinen Grund dafür. Ja gut, wenn man Webmail machen würde, vielleicht noch, aber welcher sicherheitsbewusste Mensch macht das auf seinem eigenen Rechner? Also, der Browser soll eigentlich nicht an das Adressbuch. Dann haben wir Dateien, die sind für alle lesbar. etc/passwd, die Liste der definierten Benutzer, muss für alle lesbar sein. Das LS-Programm braucht die nämlich, um dann beim LS-L den Eigentümer anzuzeigen. Das heißt aber noch lange nicht, dass wir damit einverstanden sind, dass irgendein Programm, ein Webserver, sagen wir etc/passwd, dem Rest der Welt auf Anfrage mitteilt. Da sind wir sicherlich ziemlich strikt dagegen. Soll heißen, das Programm muss, die Datei muss weltlesbar sein für alle auf dem System, aber der Webserver soll sie bitte nicht rausgeben dürfen. Und das können wir durch Permission Bits nicht regeln. Der Webserver läuft im Namen irgendeines Benutzers, also darf auch der Webserver von den Permission Bits her die Datei lesen, nur wir möchten das nicht. Das heißt, wir brauchen programmspezifische Beschränkungen. Ähnlich wollen wir im Normalfall nicht, dass irgendjemand durch ein geschicktes Datenbankkommando dafür sorgen kann, dass etc/passwd in eine Tabelle gelesen wird, die er dann seinerseits lesen darf und so, sich so von seinem Datenbankserver die Benutzerliste holen. Das ist nicht in unserem Sinne. Und deswegen brauchen wir strengere Mechanismen. Das heißt, wir brauchen erstens ein Mechanismus, dass die Rechte programmspezifisch werden. Wir brauchen zweitens den Aspekt, dass der Administrator des Systems Vorgaben machen kann, sodass auch solche Dateien geschützt werden, die ihr Benutzer nicht schützt, weil ihr Benutzer leichtsinnig ist. Und das Ganze nennt sich dann MAC, Mandatory Access Control, verpflichtend, also im Gegensatz zum Ermessen des Benutzers, diesmal verpflichtend, der Admin kann es verpflichtend machen. Klingt jetzt so, als ob wir damit alle Standards verletzen. Das ist ja gar nicht vorgesehen in den Permission Bits. Richtig, in den Permission Bits ist es nicht vorgesehen. Aber im POSIX-Standard ist es sehr wohl vorgesehen. Ich habe mir also die 2001er Ausgabe gegriffen, das ist die, die ich im Druck vorliegen hatte. Das hat gewisse Vorteile zum Blättern. Und dieser Standard definiert als für den Filezugriff einerseits die bekannten Permissions, also Read, Write, Execute für User Group Others. Er definiert Set-User-ID und Set-Group-ID. Er definiert die Supplementary-Group-IDs, alles, was wir vorhin besprochen haben. Und er sagt, es kann einen Additional File Access Control Mechanism, also einen zusätzlichen Mechanismus geben. Und wenn es einen solchen gibt, dann darf er den Zugriff gegenüber dem, was die Permission Bits erlauben, nur einschränken, nicht erweitern. Also wenn ich einen zusätzlichen Mechanismus in meinem System habe, dann kann ich damit die Einschränkung der Permission Bits nicht aufweichen. Ich kann nichts ermöglichen, was die Permission Bits verhindern, aber ich kann es sehr wohl gegenüber den Permission Bits einschränken. Der POSIX-Standard definiert außerdem noch oder erwähnt außerdem noch einen Alternate File Access Control Mechanism, aber den beschreibt er nicht näher. Das ist also sehr offen gelassen. Bleiben wir bei dem oberen. Permission Bits, wie bisher ganz klar. Additional Mechanism heißt, es hat offensichtlich auch damals schon bei traditionellem Unix, und es ist kein Linux-Spezifikum, es hat damals schon einen Bedarf gegeben und er wurde gesehen und er wurde so weit anerkannt, dass er sogar in einem Standard gelandet ist, weitere Einschränkungen einzurichten. Dieser Standard ist ein Industriestandard, das sind keine Theoretiker, das sind im Zweifelsfalle Leute, die sowieso an einem entsprechenden System sitzen, arbeiten, implementieren. Soll heißen, die Hersteller hatten schon was. Es muss da was gegeben haben. Was könnte das sein? Naja, wie so oft in der IT oder überhaupt in der Industrie, die treibende Kraft ist das Militär. Soll heißen, das Bedürfnis, Zugriffe einzuschränken und einschränkende Regeln festzulegen, hat es schon immer gegeben. Ich erinnere mich, da werden wir nachher nochmal drauf kommen, auch schon aus dem Studium an Sachen, die dann sagen sollten, Information darf eben nicht einfach so weiterfließen, sie muss verdichtet, vertraulicher werden, darf nur nach oben gehen und nicht etwa nach unten breitgetreten. Das ist eine typische Forderung. Und in diese Kerbe, in diese Richtung zielen eben im Linux-System AppArmor und SE Linux. Das sind zwei mögliche Implementierungen eines Additional Mechanism, also einer zusätzlichen Einschränkung. Und wir haben sie in Linux beide, je nachdem, auf welche Distribution wir gucken. Ganz grob gesagt, AppArmor gibt es unter anderem in Ubuntu, SE Linux gibt es unter anderem in Red Hat und allem, was von Red Hat abgeleitet ist. Das ist verkürzt, ja, aber so mal ungefähr, um zumindest zwei populäre zu erwähnen. Die sind sich relativ ähnlich, insofern als sie beide in der Implementierung auf Linux Security Modules beruhen. Sprich, wir haben Kernel-Features, Kernel-Einbauten schon relativ lange, die für Sicherheitsmechanismen genutzt werden können und auch werden. Beide Lösungen sind selektiv in dem Sinne, dass sie nur ausgewählte Anwendungen, ausgewählte Programme überwachen, aber nicht unbedingt alle. Warum sie nicht alle überwachen können, werden wir nachher sehen. Es ist vom Aufwand her nicht zu machen. Und zwar vom Administrationsaufwand. Ich rede jetzt nicht von der Leistung, von der Performance im Betrieb, sondern ich rede von der Administration. Sprich menschliche Arbeit und die ist üblicherweise knapper als CPU-Zyklen. Das heißt, es gibt so und so viele Anwendungen, die werden nicht überwacht. Der Terminus, den man dafür in den Beschreibungen immer findet im Englischen, ist unconfined. Confined, Confinement heißt Beschränkung, Einschränkung im Sinne zum Beispiel Käfig oder was auch immer sonst eine Grenze setzen mag. Und unconfined sind also Dinge, die nicht beschränkt sind, für die es keine zusätzlichen Regeln gibt. Im Sinne von AppArmor oder SE Linux ist ein unconfined Process ein Prozess, der nur durch die Permission Bits eingeschränkt wird und nicht durch irgendwelche zusätzlichen Regeln. Für beide Varianten liefern die jeweiligen Distributionen Standardprofile, auch Policies genannt, mit, die also festlegen, was die überwachten Anwendungen machen dürfen. Und in beiden Fällen kann natürlich der Administrator diese Profile ändern oder Profile für weitere Anwendungen erstellen, wenn es dafür ein Bedürfnis gibt. Oder vielleicht auch Profile weglassen, fallen lassen, um bestimmte Anwendungen freizuschalten und zu sagen, wir kommen mit den Einschränkungen nicht klar. Das ist dann immer im Ermessen des jeweiligen Admins. Was außerdem beide Varianten mitbringen, ist ein Lernmodus. Man kann sie so schalten, dass eine Anwendung gegen einen Satz von Regeln läuft, alle Zugriffe entsprechend diesen Regeln geprüft werden, die verbotenen Zugriffe aber nicht verhindert, sondern nur protokolliert werden. Das heißt, ich kann im Lernmodus untersuchen, an welchen Stellen sind meine derzeitigen Profilregeln für diese Anwendung zu eng? Was möchte die Anwendung machen, was das Profil verbietet? Dann kann ich mir diese Zugriffe angucken, einen nach dem anderen, und überlegen, will ich sie erlauben oder nicht. Wenn ich sie erlauben möchte, muss ich das Profil entsprechend ändern, sprich weitere Zugriffsmöglichkeiten definieren. Wenn ich sie nicht erlauben will, lasse ich bezüglich dieses Zugriffs das Profil unverändert. Und wenn ich dann später die Anwendung nicht im Lernmodus laufen lasse, sondern im überwachten Modus, dann werden diese Zugriffe scheitern. Das kann dann vielleicht zu der Erkenntnis führen, dass ich den Zugriff doch brauche, weil er wesentlich ist. Es kann auch zu der Erkenntnis führen, wunderbar, so ist es richtig, so soll es sein, da soll die Anwendung nicht zugreifen dürfen. Das ist eine Sache von Untersuchung, von Test, von Experiment. Wie gesagt, ein solcher Additional Mechanism, also eine Zusatzkontrolle, darf nur einschränken. Darum ist der Ablauf so, dass wenn eine Anwendung überwacht wird, irgendein System Call, sagen wir ein Zugriff auf einer Datei, trotzdem zunächst gegen die Permission Bits geprüft wird, ganz normal. Wenn also die Anwendung ein Open macht mit Schreibmodus, dann wird geprüft, hat der ausführende Benutzer oder die ausführende Gruppe oder der Rest der Welt Schreibrechte auf der Datei, ja oder nein? Wenn nein, dann sorgt schon diese Prüfung durch die Permission Bits natürlich dafür, dass der Zugriff unterbleibt. Die Anwendung bekommt eine Fehlermeldung, E-Access typischerweise, und das ist der ganz normale Ablauf. Wenn ja, wenn also nach den Permission Bits der Zugriff erlaubt ist, dann geht die Kontrolle an SELIN, achso, und die Anwendung eine überwachte Anwendung ist, muss ich dazu sagen. Dann geht es weiter zu SE Linux bzw. AppArmor. Dann wird geprüft, ob diese Regelsätze, diese Policy der Anwendung den nach Permission Bits zulässigen Zugriff erlaubt. Gibt es natürlich wieder zwei mögliche Fälle, ja und nein. Das hat die binäre Logik nun mal so an sich. Im Nein-Fall kriegt die Anwendung ganz normal ein E-Access und darf es nicht machen. Im Ja-Fall wird der Zugriff ausgeführt. Das heißt aber, und das ist das für uns als Admin Interessante, für eine Anwendung sieht es sehr gleich aus, ob die Permission Bits einen Zugriff verbieten oder die Policy in SE Linux oder AppArmor. Die Anwendung bekommt in beiden Fällen E-Access, es gibt keinen neuen Fehlercode. Das ist auch gut so, weil wir ganz bestimmt nicht Anwendungen haben, die jetzt zusätzlich für Überwachung programmiert werden und die außer E-Access auch noch auf irgendeinen anderen Fehlercode sinnvoll reagieren oder vielleicht anders reagieren oder. Aus Sicht der Anwendung ist eine Verhinderung durch AppArmor SE Linux nicht zu unterscheiden von einer Verhinderung durch die Permission Bits. Die Anwendung reagiert auf gleiche Weise. Und sie wird, nehme ich mal an, je nachdem wie die Anwendung programmiert ist, ein Protokoll schreiben und da steht nur, ich durfte nicht zugreifen, habe E-Access bekommen. Und der Admin, der dann diese Fehlermeldung im Log der Anwendung liest, der guckt mit ls-l nach und sagt, hä? Die Anwendung läuft als Benutzer, das wird jetzt mein Beispiel, MySQL. Die Datei ist für MySQL ist für alle Welt les- und schreibbar, also auch für MySQL. Warum darf der Prozess, der im Namen des Benutzers MySQL läuft, nicht auf diese weltlesbare Datei etc/passwd zugreifen? Und das ist aus LS-L nicht ersichtlich. Und genau auf dieses Problem möchte ich hier näher eingehen. Genau das ist mein Thema, weil das das Thema aller Admins ist, die von irgend so einer Einschränkung überrascht werden. Ja, die Details unterscheiden sich jetzt je nachdem, ob wir mit AppArmor oder mit SE Linux arbeiten. Wir fangen mit AppArmor an. Es gibt zwei Gründe. Erstens das Alphabet. A kommt ganz vorne. Zweitens das Verständnis. AppArmor ist einfacher zu verstehen. Also, wir nehmen den Fall AppArmor. Kurz zur Geschichte. Laut Wikipedia, die ist da eine recht hilfreiche Quelle, entwickelt seit ungefähr 1998 in einer Firma in Unix, die dann im Jahre 2005 von Novell aufgekauft wurde. Und Novell hat dann im Jahre 2007 die Entwicklung von AppArmor eingestellt. Zwei Jahre später hat Canonical das wieder aufgenommen, so weit zu Ende gebracht, dass es aus ihrer Sicht vernünftig nutzbar war. 2010 ist AppArmor in die Linux-Kernel-Version 2.6.36 eingeflossen. Das heißt, seitdem haben wir AppArmor und alles, was dafür gebraucht wird, als eine Möglichkeit im offiziellen Linux-Kernel. Zurzeit wird es benutzt, nach dem, was ich gefunden habe, von OpenSUSE und von Ubuntu. Für Ubuntu kann ich das verifizieren, das benutze ich als Beispiel. OpenSUSE dürfte sehr, sehr ähnlich sein. Und die Basis von AppArmor sind Dateinamen, Pfadnamen. Es gibt für AppArmor Textdateien, diese Textdateien enthalten Pfadnamen und daraus ergibt sich dann, was die überwachte Anwendung machen darf. AppArmor läuft als Service, wird also mit den üblichen Mitteln eines Service mit Start-Stop kontrolliert. Tja, schön wär's. Stop ist leider bei AppArmor nicht das, was wir im Normalfall darunter verstehen. Wenn wir sagen Service AppArmor Stop, dann heißt das nicht, dass AppArmor nichts mehr tut, sondern dann heißt das nur, dass AppArmor seinen Cache leert im Kernel. Warum auch immer. Ich habe keine Erklärung gefunden, warum gerade das so sinnvoll ist. Bitte nehmt es als Fakt hin. Wenn ich dafür sorgen möchte, dass AppArmor aufhört, Anwendungen zu kontrollieren, grundsätzlich, dann heißt das Kommando Teardown. Na gut, ich kann auch tippen Service AppArmor Teardown, gar kein Problem. Schwierig wird es nur, wenn wir alles über Systemd machen. Denn Systemd lässt zusätzliche Argumente nicht zu. Wir kriegen garantiert kein Teardown durch Systemd, zumindest im derzeitigen Zustand. Also entweder müssen Sie dann an der Semantik von Stop was ändern oder einen anderen Befehl einführen oder. Ich möchte da gar nicht spekulieren, ich möchte nur darauf hinweisen, mit Systemd wird das sicherlich ein klein bisschen anders werden, als ich es jetzt hier ausprobiert habe. Ich habe allerdings mit Ubuntu 16.04 gearbeitet, das hat schon Systemd. Das heißt, Ubuntu 16.04 hat eben neben Systemd noch das Service Interface. Damit kann ich es machen, wie ich ohne das Service Interface, ich nehme mal an, das wird demnächst kommen, dass das wegfällt, wie ich dann mit Systemd das kontrolliere, ja. Lasst euch überraschen, probiert es aus, ich weiß es nicht. Zum Starten, na gut, das ganz normale Start-Kommando gibt es zurzeit bei Service, ein Start-Kommando gibt es auch bei Systemd. Ich wage mal die Prognose, dass es das auch weiterhin geben wird. Also da erwarte ich keine Änderungen. AppArmor kann jetzt jedes einzelne Profil, sprich die Regeln für jede einzelne potenziell überwachte Anwendung, in drei verschiedene Modi schalten. Der erste Modus ist Complain, also Beschweren, soll heißen, AppArmor wird jeden Zugriffsversuch dieser Anwendung, der gegen die Regeln verstößt, protokollieren. Das ist der Lernmodus, den ich vorhin erwähnt habe. Das heißt, mit Complain kriege ich einen Log aller Anwendungszugriffe, die nicht erlaubt wurden durch die Regeln und das kann ich dann auswerten, um die Regeln zu pflegen. Im Normalbetrieb sollte ich es bitte laufen lassen mit Enforce, also erzwinge die Einschränkungen, die in den Regeln für diese Anwendung definiert sind und dann wird eben ein in den Regeln nicht vorgesehener Zugriff scheitern. Davon gibt es natürlich auch einen Eintrag im Log, aber das ist nicht für Lernzwecke gedacht, sondern eben als Fehlerprotokoll. Und die dritte Variante ist Audit. Audit protokolliert nicht nur die verbotenen und abgelehnten Zugriffe, sondern Audit protokolliert auch die erlaubten Zugriffe, um also eine Anwendung wirklich zu kontrollieren, was sie denn alles macht. Sprich, ich bekomme dann wirklich einen Log aller überwachungsrelevanten System Calls. Ich wage mal die Prognose, Open und Close gehört dazu, Read und Write wahrscheinlich nicht, weil ich dafür ja vorher das Open brauchte, sonst wird mir mein Log wahrscheinlich explodieren. Die Datei ist ja schon offen, aber ich gebe zu, ich habe es nicht geprüft. Wer sich dafür näher interessiert, bitte ausprobieren, aber ja, sorgt dafür, dass ihr vorher Plattenplatz habt. Das Audit dürfte etwas sehr geschwätzig sein. Wenn ich also die Profile in diesen drei Modi fahren kann, dann ist die Frage, wie kriege ich denn raus, was da gerade Sachen ist. Dafür gibt es ein schönes Kommando AA-Status. Ist mit sudo zu benutzen. Das ist jetzt also der Ausgabe dieses Kommandos, die Leerz oder den etwas größeren Zeilenabstand habe ich jetzt nur fürs Verständnis da reingebaut. Also einerseits, der Modul ist geladen, ist also potenziell aktiv. Er hat 5 Profile gefunden und seinerseits geladen. Und diese Profile sind alle im Enforce-Modus, sprich die von diesen Profilen erfassten Anwendungen werden überwacht und werden gegebenenfalls eingeschränkt. Es sind keine im Complain-Modus, also nichts mit Lernen. Es sind aber nur für 2 laufende Prozesse Profile definiert. Soll heißen, die anderen 3 geladenen Profile, für die läuft derzeit kein Prozess. Das kann ja sein. Der eine Prozess ist also der DH-Client und der andere Prozess ist der MySQL-Server, der MySQL-D, deswegen, weil ich den für meine Versuche und hier für die Fehlerzwecke gewählt habe. Das würde genauso gut gelten für jede andere Anwendung, die von AppArmor überwacht wird und die irgendwelche Dateizugriffe macht. Es sind also, wenn keine Profile im Complain-Modus sind, können auch keine Prozesse im Complain-Modus sein, das ist klar. Und es gibt auch keine Prozesse, für die Überwachung komplett abgeschaltet wäre, obwohl es für sie ein Profil gibt. Die letzte Zeile, da seht ihr dieses Unconfined. Also es gibt keine Unconfined-Prozesse trotz Profil. Warum das relevant ist, kommen wir nachher dazu. Ich kann ganz gezielt ein Profil für einen Prozess komplett abschalten. Das habe ich aber, glaube ich, auf einer der Folien weiter hinten. Ja, dann gibt es eine ganz klare Einschränkung bei der Reihenfolge. Ein Prozess kann nur dann von AppArmor überwacht werden, wenn sein Profil bereits bei Prozessstart geladen ist. Ich kann nicht einen Prozess wie auch immer starten und dann nachträglich ein Profil laden. Das würde nämlich dazu führen, dass der Prozess zu Anfang Zugriffe machen konnte, die das Profil verbietet, und das ist ein ziemlich inkonsistenter Zustand. Wie das System damit umgehen sollte, ist aus meiner Sicht sehr, sehr schwierig überhaupt zu entscheiden, überhaupt festzulegen, und darum haben sie die einfache Lösung genommen, die Reihenfolge zählt, wenn er ohne Beschränkung anfangen konnte, dann darf er auch ohne Beschränkung weitermachen. Aus meiner Sicht nachvollziehbar und sinnvoll, führt zumindest zu einem relativ einfachen und klaren Verständnis. Heißt unter anderem, wenn ich während der Laufzeit eines Prozesses AppArmor total abschalte mit Teardown und danach neu starte, dann sind die Prozesse zwischendurch mal kurzzeitig unconfined gelaufen. Und dann bleiben sie in diesem unconfined. Wenn ich während der Laufzeit eines Prozesses die Überwachung einstelle, kann ich sie nicht danach wirksam wieder aufnehmen. Ja, kann ich logisch nachvollziehen. Und wenn ich vorher das Profil lade und dann den Prozess starte, dann ist es für diesen Prozess aktiv und gültig. Das kann ich feststellen, das kann ich mir anschauen. Einerseits hat das PS-Kommando eine Option -groß Z, die ich eigentlich nur in diesem Zusammenhang brauche. Die sagt mir nämlich, ob ein Prozess unconfined ist oder in welchem Zustand er, in welchem Überwachungszustand er läuft. Und außerdem kann ich mir das im /proc-Filesystem angucken. So, ich habe mir eine Ubuntu 16.04 aufgesetzt, mit MySQL installiert, AppArmor installiert. Wenn ich da mit den ganz normalen Defaults arbeite, funktioniert alles, wie es soll. Gar kein Problem. Was passiert, wenn ich jetzt was ändere? Ich ändere die Konfiguration von MySQL und sage, das DataDir liegt nicht in varlib MySQL, sondern auf einer anderen Platte, theoretisch. Gut, ist hier nur ein anderes Verzeichnis, aber ist egal. Ich muss da bei Ubuntu noch was anderes anpassen und dann geht das schon. Und wenn ich dann MySQL versuche zu starten mit systemd ganz normal, dann sagt mir systemd, das ging aber nicht. Und bietet mir zwei Möglichkeiten an, danach Details zu gucken. Ich fand beide nicht sehr informativ. Aber weil ich ja genau wusste, was ich gerade gemacht habe, konnte ich ein bisschen näher nachgucken. Ich habe es in varlog syslog gefunden. Da gibt es jetzt Einträge. Da gibt es einen Eintrag, AppArmor gleich denied. AppArmor hat etwas verboten. Und zwar den Zugriff auf einer Datei, deren Name da genannt ist. /otherdisk/mysql/ibtem1. Ja, die würde im DataDir erwartet. Das DataDir ist jetzt am Nicht-Standard-Pfad, also wird das abgelehnt. Und weiter unten habe ich nochmal eine ähnliche Meldung und da wurde auf eine andere Datei zuzugreifen versucht an dieser Stelle. Gut, das ist eine Fehlermeldung im varlog syslog. Jetzt kann ich mir überlegen, warum will MySQL darauf zugreifen? Ach, stimmt ja, ich habe seine Dateien verschoben nach OtherDisk und jetzt muss ich den Zugriff freischalten. Also muss ich das AppArmor-Profil ändern. In etc.apparmor.de habe ich lauter Dateien. Jede Datei hat den leicht verfremdeten Pfadnamen des überwachten Prozesses. Das ist eine reine Konvention. Sprich, die Slashes wurden durch Punkte ersetzt und das gibt den Dateinamen. Der Dateiname, der zu überwachende Name, steht aber nochmal innen drin. Das außen drum, der Dateifilename ist nur Konvention. Was zählt, ist die Angabe innen drin. Und diese Datei kann ich jetzt patchen. Soll heißen, ich ersetze die Zugriffe, da steht schon glücklicherweise DataDir im Kommentar. Ich ersetze die erlaubten Zugriffe auf varlib MySQL durch die Erlaubnis auf OtherDisk MySQL zuzugreifen. Und das war's dann. Wenn ich danach den MySQL-Server wieder starte, wird er laufen. Ich habe ihm jetzt in AppArmor die Zugriffe erlaubt. Ich muss es natürlich neu laden, das Profil, das ist klar. Das Unfeine an dieser Methode ist, dass diese Datei mit dem MySQL-Paket mit ausgeliefert wird. Soll heißen, wenn ich ein MySQL-Upgrade fahre, riskiere ich, dass diese Änderungen futsch sind. Oder ich muss mich gezielt um sie kümmern und den Konflikt bearbeiten im Paketmanagement. Oder. Alles nicht so schön. Das hat AppArmor oder haben die Macher vorausgesehen und haben gleich ein Local-Verzeichnis eingeführt. Es gibt eine ähnliche Datei in etc.appArmor local mit dem gleichen Namen user-sbin-mysqld und die wird nicht vom Paketmanagement überschrieben und da kann ich die gleichen Zugriffe quasi als zusätzliche Zugriffe erlauben, wie man da ganz unten sieht. Und auch das erlaubt dann den Zugriff, auch das ermöglicht es, dass der MySQL-Daemon wieder startet. Das heißt, wenn ich mit AppArmor arbeite, sehe ich üblicherweise im syslog die Fehlermeldung, es wurde was verboten und dann kann ich mir überlegen, soll der Zugriff erlaubt sein? Wenn ja, ändere ich das Profil. Gute Frage, habe ich nicht ausprobiert. Für einen Dateinamen spielt es aber da keine Rolle, denn wesentlich ist das, was innen drin steht, in dem File. Also streng genommen steht, die Frage war, was passiert mit Dateien, mit Überwachung, wenn der Dateiname schon einen Punkt enthält. In dem mit ausgelieferten Hauptüberwachungsprofil direkt unter etc.appArmor.de steht einerseits vorne, das sieht man hier in dem Diff nicht, der echte Dateiname, der zu überwachen ist. nur der zählt. Und weiter hinten steht eine Include-Anweisung für diese Local-Datei. Die habe ich jetzt hier in dem Div auch weggelassen. Das heißt, diese Local-Datei wird per Include reingezogen. Ihr Name ist eigentlich völlig irrelevant. Hauptsache, er passt zum Include. Und damit habe ich dann keine Punktprobleme. Denn was zählt, ist der Dateiname, der im Hauptprofil steht. Nicht der Filename. AppArmor lädt einfach alle Files, die da stehen und guckt, finde ich da sinnvolle Profile drin. Nein, also der Name der Regeldatei ist nur zur Erleichterung der Administration. Wichtig ist der Pfadname, der innen drin angegeben ist. Sorry, ich habe es vergessen. Ich habe es ganz brutal übernommen von der Hauptregel. Mein Ansatz hier ist, wie kann ein Admin das System am Laufen halten, ohne jetzt vorher ein intensives Studium von AppArmor zu machen. Ist eine etwas andere Zielsetzung, es geht nicht. Ja. Danke, stimmt, ich hatte es vergessen. Log auf die Datei ist möglich. Ein Symlink wird ja vom Kernel umgesetzt in den echten Dateinamen und es zählen nur die Permissions des Ziels. Die Permission-Bits des Symlinks sind ja erstmal irrelevant für den Zugriff. Insofern gehe ich mal ganz stark davon aus, dass auch dann das Ziel des Symlinks hier angegeben werden muss und nicht der Symlink-Name. Achso, du meintest Symlinks erstellen, ja. Entschuldigung. Richtig, ja. Die übliche Notation des Doppelsterns als rekursiv absteigend. Am Anfang dieses Hauptprofils, habe ich jetzt hier nicht zitiert, steht der Pfadname des zu überwachenden Binary. Ja, ist nur hier im Div nicht drin. Die Include-Anweisungen in der Hauptdatei und die zu includende Datei existieren von Anfang an. Aber die zu includende Datei, also mit ls-l sieht man, sie existierte schon, aber sie ist mit dpkg-s kontrolliert, nicht vom Paketmanagement überwacht. Das heißt, sie wird angelegt, aber das Paketmanagement überwacht sie nicht, sie wird von einem Upgrade nicht überschrieben. Also sowohl die Include-Direktive als auch die Zieldatei sind von Anfang an da, aber Zieldatei ohne Management. Nein, nicht unbedingt. Das Data-Dir steht in der MySQL-Konfiguration und sagt dem MySQL-Server, da findest du deine Dateien. Linux könnte ihm immer noch die Permission-Bits gestrichen haben, das wäre natürlich sehr schlecht für den Betrieb, aber theoretisch möglich. Das ergibt sich aus dem Doppelstern, der rekursive Abstieg. Ich habe es nicht probiert, ich wage die These, weil der Symlink ausgewertet wird und dann erst die Permission Bits des echten Ziels für den Zugriff zählen, kann auch nur die echte Zieldatei beim Zugriffsversuch an AppArmor gemeldet werden und dann muss AppArmor das über den Pfadnamen der Zieldatei prüfen. Das ist aber jetzt meine These, das habe ich nicht bewiesen. Okay, also aus dem Publikum eben Bestätigung, es ist so. Gut. Ich kann natürlich bei MySQL auch den Port ändern. Wenn ich mehrere Instanzen betreibe, ist das eine häufige Sache. Oder wenn ich das Ding von außen etwas schwerer erreichbar machen möchte. der wird in den Standard-App-Armor-Profilen nicht eingeschränkt. Da müsste der Admin also nicht eingreifen. Man kann Regeln machen, die auch den Port einschränken, aber die sind im normalen Auslieferungszustand nicht dabei. Und darum habe ich jetzt gesagt, okay, für den Admin ist jetzt klar, er muss sich nur um die Verzeichnisse kümmern und die findet er im Profil, so wie eben beschrieben. Sockets, also alle Objekte im Dateisystem und Netzwerkports. Was anderes fällt mir auf Anhieb nicht ein, was ich einschränken könnte mit AppArmor. Zumindest bin ich jetzt auch im Kontext, ich lege es um, nicht drauf gestoßen. Danke. Ja. So, ganz kurz noch zu AppArmor. Entschuldigung, Capabilities lassen sich noch einschränken. Entschuldigung. So. Zu AppArmor ganz grundsätzlich, es gibt also Kommandos für einzelne Dienste, temporär die Überwachung abzuschalten. Das hatten wir da vorhin. Complain, Enforce, Audit. Und ich kann sie permanent abschalten, wenn ich im Unterverzeichnis Disable einen Symlink auf das Profil angebe. Das heißt, AppArmor beim Start guckt nach solchen Symlinks und Profile, die da von Disable aus per Symlink erreichbar sind, die lädt AppArmor nicht und dadurch entfällt dann diese Überwachung. Wesentlicher Unterschied zu AA-Complain ist natürlich, Complain gilt nur dynamisch und beim Shutdown-Reboot ist es weg. Ein Symlink würde, weil im Filesystem persistent Shutdown-Reboot überstehen, der greift also auch beim nächsten Boot. Ansonsten gibt es drei empfehlenswerte Wikis, die ich gefunden habe zu AppArmor. Soll nicht heißen, es gibt keine weitere Literatur, aber das ist das, was mir aufgefallen ist und wo ich hoffe mal, dass man alle etwa auftretenden Probleme suchen und Lösungen finden kann. Und das soll es jetzt erstmal zu AppArmor gewesen sein, sonst überziehen wir nämlich ganz, ganz schlimm. Wechseln wir zu SE Linux. SE Linux ist von der Historie her oder von der Basis her wesentlich älter. Es gab also in den 70er Jahren schon Konzeptüberlegungen, wie kann ich ein System bauen, in dem Information nur noch vertraulicher wird und nicht etwa in die Breite gestreut. Also ich habe irgendwelche offensichtlichen Beobachtungen und der Vorgesetzte oder der Spezialist zieht daraus Schlüsse und dann gibt es noch weitere Schlüsse und irgendwann gibt es da ganz geheime Informationen und das darf also nur aufwärts fließen. Und ab 1992 hat sich laut dem, was ich so gefunden habe, die NSA zusammen mit einigen Partnern dafür interessiert und darum gekümmert und hat eine Sicherheitsarchitektur namens Flask implementiert, die dieses Konzept implementiert hat und die diesem Konzept folgt. Sie haben das für Linux gemacht und mindestens auch für Solaris, nach dem, was ich gefunden habe. Ob weitere, kann ich nicht sagen. Das macht aber ganz klar, wenn die NSA eine Variante für Solaris hatte, ab 1992 folgende, dann musste im 2001er POSIX-Standard ein solcher Alternate-Mechanism erlaubt werden. Sonst wäre das System plötzlich nicht mehr POSIX-compliant gewesen. Also das halte ich für eine der Quellen dieser POSIX-Erwähnung. Wahrscheinlich gibt es weitere, aber ich habe keine weiteren gefunden. Das wurde dann 2004 von Fedora in Fedora Core 3 übernommen und kam von da aus, wen wundert's, 2005 nach Red Hat. Sprich in Red Hat Enterprise Linux 4 mit dem 2.6.9er Kernel gibt es schon SE Linux. Fedora und Red Hat benutzen es. Ich kann auch in Ubuntu zum Beispiel AppArmor deinstallieren, SE Linux installieren, wenn ich das System partout unter SE Linux fahren möchte. Wie es andersrum ist, ob ich auch eine eigentlich SE Linux-Distribution auf AppArmor umstellen kann, habe ich nicht gesucht. Ich halte es für durchaus möglich, setzt halt voraus, dass jemand Pakete dafür baut. Aber da es Kernel-Bestandteil ist, sollte es grundsätzlich gehen. AppArmor haben wir vorhin gesehen, basiert auf Pfadnamen. SE Linux basiert auf erweiterten Dateiattributen. Im Gegensatz zu AppArmor habe ich da keinen Service, keinen sichtbaren Prozess. Ich kann es also nicht über Start-Stop behandeln. Es gibt aber Kommandos set-enforce. Ich kann mit set-enforce 0 off das System in einen sogenannten Permissive-Zustand schalten. Permissive ist das entsprechende wie AppArmor complain, soll heißen, Regelverletzungen werden protokolliert, aber nicht verhindert. Ich kann mit ZEnforce 1 das Ding wieder aktivieren und scharf schalten. Regelverletzungen werden verhindert. Ich habe hier keine Bemerkung gefunden, dass der Zustand vom Start des Prozesses gilt. Ich halte es also für möglich, dass ich mit SE Linux nachträglich Überwachung einschalten kann. Aber wie gesagt, ich habe es nicht probiert. Sorry. Die Zeit hat nicht gereicht. Und mit GetEnforce kann ich nachgucken, in welchem Zustand ist das System. Und ich kann mit einem zusätzlichen Tool SE Manage, was erst in Zusatzpaketen installiert wird, einen einzelnen Diensttyp, also das Äquivalent eines Prozesses in der SE Linux Behandlung, diesen, was hier als Service T steht, kann ich mit minus A, Moment, A macht ihn permissive und D macht ihn enforcing? Act, ja, richtig, ja. Ja, stimmt, macht, so ist es. Nee, deactivate enforcing passt nicht. Also bitte nochmal kontrollieren, ob ich mich hier etwa verschrieben habe. Will ich nicht ausschließen. Aber grundsätzlich kann ich mit SE manage, ja, allow und deny, würde Sinn machen. Also jedenfalls kann ich mit SE manage einzelne sogenannte Typen an und aktivieren und deaktivieren, wie auch immer, allow, deny, und damit kann ich dann also einzelne Dienste beeinflussen. Wie gesagt, ich kann den globalen Status mir anzeigen lassen mit GetEnforce. Für einzelne Prozesse gibt es ein Dienstprogramm SE-Module. SE-Module-L listet mir alle auf, darin kann ich dann natürlich greppen. SE-Module ist wieder in einem Zusatzpaket, was in der Minimalinstallation nicht auf dem System ist. Nicht wundern, sondern nachinstallieren, wenn es braucht. Auch hier gibt es die Optionen groß Z, sowohl beim PS-Kommando, um für einen einzelnen Prozess zu gucken, was ist mit dem. Ich kann für einen Benutzer gucken, wie sieht es bei dem aus, was ist denn das für einer aus der Sicht von SE Linux, kommen wir gleich drauf. Und ich kann das für Dateien angucken. Das heißt, mit minus groß Z sehe ich den sogenannten Kontext oder Security-Kontext von SE Linux. Und wie gesagt, die Minimalinstallation ist da unzureichend. Meine Testumgebung ist funktional gleich gewesen zu dem AppArmor-Fall. Ich habe also ein in diesem Fall ein Oracle Linux 7.2 genommen und darauf MySQL installiert und SE Linux in der Standardinstallation erstmal. Und auch da sind natürlich die Profile im Auslieferungszustand so, dass alles funktioniert. Das heißt, alle Zugriffe laufen. Und auch da habe ich dann, mal spaßeshalber, weil es so schön ist, das DataDir geändert. Und siehe da, SystemD liefert mir eine sehr ähnliche Meldung. Genauer gesagt, der Unterschied zu AppArmor besteht nur darin, dass bei Oracle Linux der Dienst MySQLD heißt und bei Ubuntu heißt er MySQL. Ansonsten sind die Meldungen gleich. Beide empfehlen mir doch bitte, System Control Status zu benutzen oder Journal Control. Und auch hier finde ich nicht so richtig was Hilfreiches. Leider ist leider so. Wenn ich mir das also angucken will, dann gucke ich ins Log und in diesem Falle lag es wegen der Systemeinstellungen nicht in Warlog Syslog, sondern in audit.log. Und da sehe ich dann Meldungen und die Schlüsselbegriffe sind die rot eingekringelten, einerseits AVC, andererseits denied. AVC ist der Access Vector Cache, also ein Cache, in dem SE Linux sich Entscheidungen merkt, um sie später nicht wieder komplett neu fällen zu müssen. Und denied, ja, es hat ihm was verweigert. Aber ansonsten sieht die Meldung relativ kryptisch aus. Ich sehe da nicht, ich sehe die Datei, aber ansonsten, so richtig schön finde ich die nicht. Und darum müssen wir jetzt bei SE Linux leider ein bisschen ins Konzept gehen. Ich sagte, es ist komplizierter als AppArmor. In SE Linux-Terminologie gibt es Subjekte und Objekte. Ein Subjekt ist alles, was irgendwie aktiv sein kann, sprich ein Prozess. Ein Objekt ist das, worauf gearbeitet wird, ein File, Verzeichnis, ein Port, ein Socket. Und sowohl Subjekte als auch Objekte haben einen Kontext. Und dieser Kontext besteht aus einem Benutzer, einer Rolle und einem Typ. Und Für den Benutzer ergibt sich der Kontext, also der User aus dem Benutzer. Da hat SE Linux Regeln, um die Linux-User auf einen Security-User zusammenzumappen und zu komprimieren. Also es wird nicht zwischen allen Systembenutzern unterschieden, sondern nur zwischen Normal-Usern und System und Root und so ein paar Reservierten. Und da gibt es Regeln, was wofür zugelassen ist. Die wollen wir uns jetzt bitte nicht näher ansehen. Und grundsätzlich, Subjekte wollen auf Objekte zugreifen und Voraussetzung dafür ist, dass der Typ des Subjekts, zur Konfusion oder zur Verwirrung aller Leser heißt der jetzt nicht mehr Typ, sondern Domain, dass dieser Domain oder Subjekttyp für den Objekttyp zugelassen ist, für den entsprechenden Zugriff. Und von Red Hat gibt es da auch einen Admin-Guide und da steht, dass Type Enforcement, also diese Typkontrolle, der wesentliche Mechanismus ist und die Benutzer und Rollen kann man erstmal getrost ignorieren. Na gut, erleichtert das Leben ein bisschen. Und in diesem Licht habe ich jetzt also nochmal die zwei Zeilen oder zwei Teile aus der Fehlermeldung kopiert. Ich habe einen S-Kontext und einen T-Kontext. Mit scharfem Nachdenken komme ich darauf, dass das Source und Target heißen soll oder vielleicht auch Subject und Target. Soll heißen, ich hatte ein Subjekt, das läuft mit dem Typ MySQL DT, klar, das war der MySQL Server, und ich habe einen Target und das war Default. Und MySQL D darf nun mal nicht auf Default zugreifen, sondern soll sich bitte auf den Zugriff auf seine Datenbankdateien beschränken. Der Kontext geht noch weiter, da kann man noch ein Level haben und eine Category. Und da nennt sich das Multi-Level Security und Multi-Category Security und in der Praxis vergesst es. Es spielt im Normalfall keine Rolle, beziehungsweise derjenige, der eine so elaborierte Installation hat, dass es für ihn eine Rolle spielt, der kennt sich in diesem Thema sowieso aus. Interessant ist noch die Bemerkung im Admin-Guide, Multi-Level Security auf dem Desktop vergesst es. Hintergrund dürfte sein, dass der X-Server zwischen allem ist und das jetzt auf dem Desktop mit X noch sicher hinzukriegen, ist unmöglich. Für diese Kontexte gibt es natürlich Vererbungsregeln. Das heißt also, wenn ich nichts Besonderes mache und innerhalb eines Directories ein weiteres File oder ein weiteres Directory anlegt, dann erbt das den Kontext des umgebenden Directories. Wenn ich bei Prozessfork und Exec nichts mache, dann wird der Kontext im Normalfall auch vererbt. Aber wenn ich mit Exec ein zu überwachendes Programm, sprich ein Binary mit einem gezielten Kontext, starte, dann kriegt der Prozess durch dieses Exec eine andere Domain und von da an wird er überwacht. Also solange ich in der Shell bin, alles normal, wenn ich ein LS starte oder ein Editor oder wie auch immer, passiert gar nichts Besonderes. Aber wenn ich ein PassWD oder ein MySQL Daemon oder eine andere Datenbank oder irgendeinen anderen Service starte, sagen wir ein Apache, dann muss ich damit rechnen, dass der jetzt einen speziellen Typ bekommen hat durch SE Linux. Also der MySQL Daemon hat einen Typ und UserBin PassWD hat natürlich auch einen speziellen Typ. Zum Beispiel erlaubt nur dieser Typ den Zugriff auf PassWD und auf die Shadow-Datei. Auf Shadow, PassWD schon, aber Shadow. Soll heißen also, bestimmte oder bestimmte Files haben den Typ, der genau zu dem Programm passt, was sie bearbeiten soll. etc Shadow als prominentestes Beispiel. Und wenn wir uns in diesem Wissen jetzt die Data-Dir-Änderung nochmal angucken, die wir vorhin gemacht haben mit dem Typfehler, dann heißt das, wir müssen für unser neues Data-Dir, was nicht am Default-Pfad liegt, den Kontext, im Wesentlichen also den Typ, so ändern, dass er stimmt und dass er zu dem Zugriff passt. Das heißt, wir benutzen das schöne Programm SE-Manage, lassen es auf den File-Kontext zugreifen, A, wahrscheinlich Add oder Activate, einen Typ, nämlich den MySQL-DBT, und das soll bitte gelten für OtherDiskSubDir, weil ich das eingestellt hatte als DataDir, und potenziell alle Unterverzeichnisse. Das ist diese komische Notation da mit /Stern, also die arbeiten mit regulären Expressions da. Dieser SE-Manage-Aufruf verändert jetzt nur kernelinterne Strukturen. Der ist noch nicht wirklich wirksam. Wirksam wird er erst, wenn ich dann mit RestoreCon sage, für dieses Verzeichnis bitte jetzt alles sauber restaurieren, sprich die Typen, die ich im Kernel intern festgelegt habe, jetzt aufs Filesystem durchschreiben. Das ist eine Variante. Ich gebe dem MySQL DataDir den richtigen Typ. Es gibt eine zweite Variante. Ich gucke mir an, was mein Default DataDir hatte. Und das, was das hatte, kopiere ich auf das neue. Das heißt, ich kümmere mich gar nicht darum, wie muss der Typ sein, sondern ich sage, der alte Typ war bestimmt der richtige. Ich mache eine Kopie von Metadaten. Aber auch in diesem Falle greift das SE-Manage-F-Context erstmal nur für interne Strukturen und auch das muss ich ins Filesystem schreiben, rekursiv absteigend. Hier sehen wir es. Also in jedem Falle, um für SE-Linux oder unter SE-Linux den Zugriff zu ermöglichen, Typ anpassen auf einem von den beiden Wegen und dann ins Filesystem durchschreiben. Ähnlich gilt es für einen Port, da gibt es dann ein SE-Manage-Port. Achso, das heißt jetzt wahrscheinlich nicht Service-Port, sondern MySQL-D-Port. Ich glaube, das habe ich an der falschen Stelle abgeschrieben. Aber das Vorgehen ist grundsätzlich das gleiche. Und die Ports kann ich mir mit SE-Manage-Port-L anzeigen, wie die eingestellt sind. Grundsätzlich, SE-Linux arbeitet mit erweiterten Attributen. Die stehen zwischen den Reboots natürlich nur im Filesystem. Und das heißt, ich muss aufpassen, dass sie da bitte auch drin bleiben. Wenn ich also irgendwie Backup Restore mache, dann muss ich aufpassen, dass mir diese erweiterten Attribute nicht verloren gehen. Verschiedene Dateioperationen behandeln die unterschiedlich. Mit einem Move werden die übernommen von der Ausgangsdatei. Beim Copy greift die Einstellung des Zielverzeichnisses. Und wenn ich das nicht möchte, dann muss ich da neue Optionen benutzen beim Copy. Also Context Preserve oder aber neuen Kontext angeben. Sprich, es ist deutlich komplizierter zu behandeln und speziell im Umfeld Backup Restore, TAR, was auch immer, müsst ihr aufpassen, dass die mit übertragen werden. Laut Doku macht es das normale TAR nicht, aber ein S-TAR. Bitte aufpassen, bitte kontrollieren und vorher hellhörig sein. ls-z zeigt sie an, sprich man kann einfach mal eine Probeübertragung machen und gucken, ob sie mitgekommen sind. Die Policy, die Red Hat per Default mitliefert, heißt die Targeted Policy und die hat Regeln für die üblichen Netzwerkdienste und für die meisten Programme, die setuid-root sind. Weil das die sicherheitskritischen Dinge sind. Netzwerkanwendungen muss ich überwachen, damit die nicht irgendwas nach außen laufen lassen. Setuid-root muss ich überwachen, dass die nur auf die richtigen Dateien zugreifen und nicht durch irgendwelchen Fehler mit ihren Root-Rechten andere Dateien verändern. Ja, der nächste Absatz ist zum Abschrecken. Es ist kein Tippfehler. Es sind wirklich 262.000 Allow-Regeln, die man sich irgendwie angucken kann. SE Search ist das Programm, um sie aufzuzählen. Und es gibt sogar, das finde ich fast noch schlimmer, sogenannte Don't Audit-Regeln. Don't Audit heißt, wenn diese Regel zuschlägt und einer Anwendung ein Zugriff verboten wurde, dann werden sie trotzdem nicht protokolliert. Das macht die Suche ganz, ganz toll. Allen potenziell Betroffenen schon jetzt herzliches Beileid. Man kann Don't Audit temporär ausschalten, habe ich jetzt hier aber nicht aufgeschrieben. Also man kann dagegen vorgehen, aber schön ist anders aus meiner Sicht. Je nachdem, wie ich im System das Logging eingestellt habe, finde ich die Ablehnungen auch an unterschiedlichen Stellen. Also Varlog Audit Log, vielleicht auch mit Glück in Varlog Messages, in meiner Testinstallation nicht. Und dann gibt es einen weiteren Daemon, einen SE Troubleshoot Daemon. Die haben sicherlich Gründe, warum sie sowas eingeführt haben. Und der soll das also sehr leicht lesbar und verfügbar machen. Ist aber im Default-Falle auch nicht installiert, muss man als optionales Paket installieren. Auch hier ein paar grundsätzliche Tipps. Zuerst, der Red Hat Admin Guide ist wirklich hilfreich. Lesen. Der hat auch Kapitel oder Abschnitte zu bestimmten Standarddiensten. Wenn man die einsetzt, lesen. Wie war das? Mit einer Stunde Code lesen kann man sich eine Minute Manual ersparen. Also nachgucken. Bitte unbedingt das optionale Paket Policy Core Utils Python installieren, weil da das SE Manage drin ist. Und das SE Manage braucht man, wenn man Anpassungen machen will, wie vorhin gezeigt. Und dann gibt es auch noch Booleans, mit denen kann man dynamisch das Verhalten des Systems innerhalb dieser Regeln umschalten. Zum Beispiel, ob ein P-Trace erlaubt ist oder nicht. Ich glaube, ich hatte zu Anfang was gesagt, SE Linux sei komplexer. Ich stehe zu dieser Aussage. Ja, ansonsten gibt es im Fedora noch ein Wiki zu SE Linux, das dürfte auch etliches Hilfreiches enthalten. Kommen wir, ja, tut mir leid, dass ich überzogen habe, zu Abschlussbemerkungen. Meine ganz persönliche Sicht der Welt. Beides sind sinnvolle Tools, um die Sicherheit zu erhöhen, um irgendwelche Programme, die vom Netz aus erreicht werden können, daran zu hindern, nach böswilliger Infektion was Böses zu tun. Und die Tools abzuschalten, ist keine Lösung. Das ist die übliche Reaktion von Admins. SE Linux schalte ich erstmal ab, das stört mich sowieso nur im Betrieb. Ich kann sie nicht empfehlen. Ich muss ganz einfach sagen, im Default funktioniert, solange ich bei den Default-Einstellungen bleibe, stört SE Linux nicht, da hat Red Hat aufgepasst. Und wenn ich irgendwo vom Default abweiche, dann ist es sinnvoll, das bitte immer nur in kleinen einzelnen Schritten zu machen. Eine Änderung neu starten, probieren, aha, geht oder geht nicht. Wenn nicht geht, SE Linux-Regeln anpassen, solange bis es geht und erst danach die nächste Änderung machen. Alles andere wird irgendwann nicht mehr zu behandeln, weil zu komplex und zu viele Effekte auf einmal. Ganz grundsätzlich, beide Toolsets unterstützen es, Applikationen lernen zu lassen oder das Verhalten von Applikationen kennenzulernen und die Regeln dafür zu schreiben, anzupassen und selber zu erstellen. Also so einen Lernmodus haben beide. Mein Eindruck ist, dass SE Linux zahlenmäßig die weitere Verbreitung hat als AppArmor. Einfach dadurch, weil so viele Distributionen von Red Hat abgeleitet sind und nicht so sehr viele von Ubuntu, vor allen Dingen im Serverbetrieb. Ja, gut, den Fall, dass das schlechtere System gewinnt, den hatten wir auch bei anderen, ich sag mal Videorekorder und Betamax oder sowas. SE Linux ist durch die Zahl seiner Default-Regeln ausgesprochen komplex, deutlich komplexer als AppArmor. Ihr erinnert euch, ich hatte in AppArmor standardmäßig 5 Profile installiert, SE Linux in den 100.000er-Bereichen. Und ja, es ist komplexer. Ich habe jetzt hier nochmal weitere Literatur aufgeführt. Wahrscheinlich könnt ihr die jetzt schlecht lesen, ist mir klar, aber beim Download wird das besser. Die Folien gibt es, wie gesagt, bei uns auf der Firmenseite zum Download. Ich hoffe mal, dass ich Montag, spätestens Dienstag zum Hochladen komme. Es wird sie sicherlich auch hier beim Linux-Tag irgendwo zum Download geben, muss ich nochmal klären. Und insofern nachlesen macht es wahrscheinlich einfacher, als jetzt alles protokolliert zu haben.